Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 3: Methoden der Entwicklungspsychologie. In diesem Kapitel soll zunächst auf einige grundlegende Erhebungspläne bzw. Erhebungsdesigns eingegangen werden, die zur Erfassung entwicklungsbezogener Veränderungen genutzt werden. Einen Schwerpunkt bilden dabei quer- und längsschnittliche Erhebungspläne sowie davon abgeleitete Erweiterungen. Im zweiten Teil des Kapitels wird dann auf einige Besonderheiten eingegangen, die bei der Planung von Datenerhebungen im Kindes- und Jugendalter zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich gilt, dass bei einer Entwicklungsstudie zunächst das Merkmal zu bestimmen ist, das über das Alter hinweg betrachtet werden soll, wie beispielsweise Ängstlichkeit oder aggressives Verhalten. Wie in jedem Bereich der Psychologie muss dieses Merkmal zunächst operationalisiert werden. Definition: Bei der Operationalisierung geht es darum, Merkmale messbar zu machen. Wenn die Erhebung aggressiven Verhaltens angezielt ist, dann sind beispielsweise Verhaltensweisen festzulegen, die Aggressivität indizieren. Die Häufigkeit oder die Intensität, mit der die festgelegten Verhaltensweisen auftreten, weisen dann auf das Ausmaß aggressiven Verhaltens hin. Definition Ende. Die gewählte Operationalisierung muss das gewünschte Merkmal reliabel und valide erfassen, siehe dazu auch Kapitel 5. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, können Querschnitt- und Längsschnittmethode eingesetzt werden, um bei einem Merkmal Entwicklungsveränderungen über die Zeit zu erfassen. Abschnitt 3.1: Querschnittmethode. Definition: Bei der Querschnittmethode werden Stichproben aus verschiedenen Altersgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt einmalig untersucht. Definition Ende. Bei einer Querschnittmethode werden Stichproben unterschiedlichen Alters einbezogen, wobei typischerweise das Lebensalter als unabhängige Variable definiert wird und die erfassten Merkmale als abhängige Variable. Definition: In einer empirischen Studie wird eine Variable als abhängige Variable definiert, wenn ihre Ausprägung in Abhängigkeit von einer oder mehreren anderen unabhängigen Variablen betrachtet wird, zum Beispiel die kognitive Entwicklung in Abhängigkeit vom Alter. Definition Ende. Unterschiede zwischen den Stichproben werden auf Altersunterschiede zurückgeführt. Eine grafische Darstellung des Prinzips der Querschnittmethode findet sich im gedruckten Buch in Abbildung 3.1. Ein Beispiel. Ein Beispiel für eine Querschnittuntersuchung ist die Betrachtung der Entwicklung der intellektuellen Leistungsfähigkeit über das Alter hinweg. In diesem Fall könnte eine querschnittliche Erhebung so aussehen, dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit von mehreren Untersuchungsstichproben unterschiedlichen Alters untersucht wird, zum Beispiel von 8, 10, 12, 14 und 16-Jährigen. Alle Stichproben würden zum gleichen Zeitpunkt, zum Beispiel April 2014, erhoben. Im Anschluss könnte man die Mittelwerte der einzelnen Stichproben berechnen und dann den Entwicklungsverlauf über das Alter hinweg darstellen. Beispiel Ende. Betrachtet man zunächst die Vorteile der Querschnittmethode, so ist zu konstatieren, dass die Zeitspanne zwischen Beginn der Untersuchung und dem Vorliegen der Ergebnisse recht kurz ist, da nur ein Erhebungszeitpunkt vorliegt. Auch der Personalaufwand ist gering, da nur zu einem Zeitpunkt eine Datenerhebung stattfinden muss. Hinzu kommt, dass es leichter ist, Teilnehmer für eine einmalige Untersuchung zu gewinnen, als für eine mehrmalige, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Daraus folgt, dass es bei Verwendung einer Querschnittmethode in der Regel leichter ist, repräsentative Stichproben zu erhalten. Von der Anlage her ist damit eine Querschnittuntersuchung als recht effizient und ökonomisch anzusehen. Diesen Vorteilen stehen auf der anderen Seite einige gravierende Nachteile gegenüber. Siehe dazu Trautner 1993. Der wichtigste Nachteil ist darin zu sehen, dass die Querschnittmethode keine Information über intraindividuelle Veränderungen und Entwicklungsverläufe enthält. Eine durchschnittliche Kurve über das Alter hinweg kann sich aus einer Vielzahl individueller Verläufe zusammensetzen. Die Analyse von verschiedenen Verlaufstypen wird unmöglich. Der typischerweise berechnete Durchschnittsverlauf lässt unterschiedliche Verlaufsmuster nicht erkennen. Man kann aus diesen Überlegungen die Schlussfolgerung ziehen, dass mit der Querschnittmethode keine Entwicklungsveränderungen im Sinne der Entwicklungsdefinition erfasst werden können. Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass Alters- und Generationsunterschiede bei der Querschnittmethode nicht trennbar bzw. konfundiert sind. Wenn Unterschiede zwischen den Altersstichproben auftreten, können sie sowohl auf Altersunterschiede als auch auf Generationsunterschiede zurückführbar sein. Beispiel: Wenn beispielsweise 20- und 40-Jährige im Querschnitt miteinander verglichen werden und dabei Altersunterschiede erkennbar werden, ist zu bedenken, dass die 40-Jährigen möglicherweise andere Entwicklungsbedingungen, zum Beispiel hinsichtlich der Schulbildung, vorgefunden haben als die 20-Jährigen. Die auftretenden Unterschiede können daher nicht nur durch Altersunterschiede, sondern auch dadurch erklärbar sein, dass sich mittlerweile die gesellschaftlichen Bedingungen oder die Bildungsbedingungen geändert haben. Die Unterschiede wären dann zu einem unbekannten Anteil durch Altersunterschiede oder Unterschiede in den Entwicklungsbedingungen der einzelnen Generationen erklärbar. Da ja bei der Querschnittmethode unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichem Geburtsjahr verglichen werden. Beispiel Ende. Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass die Ergebnisse zunächst nur für den jeweiligen Erhebungszeitpunkt gelten. Es bleibt fraglich, ob sie auf andere Zeitpunkte übertragbar sind. Um sicherzustellen, dass eine Generalisierung auf andere Zeitpunkte möglich ist, müssten Replikationen der Untersuchung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Problematisch kann bei einer Querschnittmethode weiterhin sein, dass die Altersstichproben möglicherweise nicht vergleichbar sind. Dies ist besonders dann problematisch, wenn sich die Stichproben in mehr als nur der Altersvariablen unterscheiden. Wenn man beispielsweise in den jüngeren Altersgruppen alle Schultypen repräsentiert hat, in den älteren Gruppen aber nur Gymnasiasten, leuchtet unmittelbar ein, dass hier Selektionen eintreten, die Merkmale wie Intelligenz beeinflussen. Um diesem Einwand zu begegnen, müssten also alle Altersstichproben repräsentativ für die jeweilige Grundgesamtheit sein. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Querschnittmethode ungeeignet ist, um Entwicklungsveränderungen festzustellen, da keine intraindividuellen Veränderungen erfasst werden. Die Querschnittmethode kann jedoch sinnvoll sein, erstens, um erste Anhaltspunkte über Entwicklungsphänomene zu erhalten, ohne eine aufwendige Längsschnittuntersuchung durchzuführen. Zweitens, wenn es von der Fragestellung her darum geht, Unterschiede zwischen Altersstichproben zu einem bestimmten Zeitpunkt festzustellen, zum Beispiel zur Erhebung der Wählermeinung von verschiedenen Altersgruppen vor einer politischen Wahl oder zur Bestimmung von Altersnormen für einen Schultest, der für einige Jahre zum Einsatz kommen soll. Für genuin entwicklungspsychologische Fragen ist dagegen die Längsschnittmethode zu präferieren, obwohl sie wegen des höheren Aufwands vergleichsweise seltener durchgeführt wird. Abschnitt 3.2 Längsschnittmethode. Definition: Bei der Längsschnittmethode wird eine Stichprobe zu verschiedenen Zeitpunkten mit demselben oder einem vergleichbaren Erhebungsinstrument untersucht. Definition Ende. Bei einer Längsschnittmethode finden wiederholte Datenerhebungen statt, wobei das Lebensalter auch hier als unabhängige Variable gesehen wird und die erhobenen Merkmale als abhängige Variable. Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten werden auf Altersunterschiede zurückgeführt. Eine Darstellung des Prinzips der Längsschnittmethode findet sich ebenfalls in der Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Beispiel: Eine längsschnittliche Erhebung der intellektuellen Leistungsfähigkeit könnte beispielsweise so aussehen, dass eine Stichprobe von 8-jährigen Kindern weiterverfolgt wird, mit Wiederholungsmessungen im Alter von 10, 12, 14 und 16 Jahren. Die Ausgangsstichprobe wird in diesem Fall also im 2-jährigen Abstand erneut untersucht. Im Anschluss werden die Mittelwerte für die einzelnen Erhebungszeitpunkte berechnet und dann der Entwicklungsverlauf über das Alter hinweg dargestellt. Auch individuelle Unterschiede im Entwicklungsverlauf lassen sich erkennen, zum Beispiel Kinder, die sich im Entwicklungsverlauf verbessern, sich verschlechtern oder stabile Entwicklungsverläufe zeigen. Beispiel Ende. Zu den entscheidenden Vorteilen der Längsschnittmethode gehört, dass direkte Informationen über intraindividuelle Veränderungen zu erhalten sind. Dadurch, dass die Individuen über die Zeit verfolgt werden, können individuelle Verlaufsformen und Verlaufstypen bestimmt werden. Dies ermöglicht gleichzeitig die Feststellung der Stabilität oder Instabilität von Merkmalen. Da man die Merkmale der einzelnen Individuen über die Zeit hinweg betrachten kann, ist feststellbar, ob die erhobenen Merkmale relativ konstant oder stark variabel sind. Bei einem Merkmal wie Ängstlichkeit kann man beispielsweise prüfen, ob die Individuen über das Alter hinweg ihre relative Position im Vergleich zur Gesamtstichprobe beibehalten. Daher ist es mit diesem Verfahren möglich, Korrelationen zu berechnen, um die Stabilität von Merkmalen über die Zeit hinweg zu bestimmen. Weiterhin lassen sich die Veränderungsmuster bei mehreren Merkmalen vergleichen und Zusammenhänge zwischen den Veränderungsmustern herstellen. Beispielsweise könnte dadurch der Frage nachgegangen werden, ob der Entwicklungsverlauf der Ängstlichkeit mit dem Entwicklungsverlauf der Intelligenz korreliert. Die zeitliche Abfolge, in der Merkmale im Entwicklungsverlauf auftreten, lässt bei der Längsschnittmethode gegebenenfalls Rückschlüsse über Ursache-Wirkungsabfolgen zu. Auch das Problem der Vergleichbarkeit der Altersgruppen ist bei einer Längsschnittstichprobe leichter zu lösen als bei einer Querschnittstichprobe. Dies liegt daran, dass die Stichprobe bei der Längsschnittmethode im Idealfall, falls kein Stichprobenausfall stattfindet, aus den gleichen Personen besteht, sodass daher die Stichproben unmittelbar vergleichbar sind. Den Vorteilen der Längsschnittmethode steht jedoch auch hier eine Reihe von Nachteilen gegenüber. Zunächst ist in diesem Zusammenhang auf das mögliche Auftreten von Testungseffekten, Serialeffekten hinzuweisen, die dadurch zustande kommen, dass die Teilnehmer wiederholt befragt werden. Wird beispielsweise ein Intelligenztest wiederholt eingesetzt, kann ein Übungseffekt eintreten, der bei der Messwiederholung zu verbesserten Werten führt. Ein weiteres Beispiel ist in der allgemeinen Gewöhnung an die Untersuchungssituation zu sehen. Dadurch werden möglicherweise Ängste abgebaut und auch dies kann die Ergebnisse beeinflussen. Weiterhin können Sättigungseffekte durch die Wiederholung der Erhebung auftreten, wodurch es zu einem Motivationsabfall bei der Wiederholungserhebung kommen kann. Testungseffekte sind insbesondere bei mehreren relativ umfangreichen Wiederholungserhebungen in kurzen Zeitabständen zu erwarten. Ein weiterer Nachteil der Längsschnittmethode besteht darin, dass Alters- und Testzeiteffekte konfundiert sind bzw. nicht voneinander getrennt werden können. Beispiel: Wenn man eine Alterskohorte beispielsweise über 5 Jahre verfolgt, ist nicht kontrolliert, ob etwaige Veränderungen durch Einflüsse zustande kommen, die neben dem Alter in diesem Zeitabschnitt auf die Kohorte wirken. Betrachtet man beispielsweise das Wohlbefinden von Jugendlichen über 5 Jahre hinweg, so können sich in diesem Zeitabschnitt gleichzeitig die ökonomischen Verhältnisse ändern. Dies wiederum kann neben dem Alter die subjektiv erlebte Unsicherheit und damit das Wohlbefinden beeinflussen, aufgrund drohender Arbeitslosigkeit, wenn man beispielsweise eine Gruppe Jugendlicher über die Zeit betrachtet. Auch hier kann daher nicht eindeutig auf Alterseffekte geschlossen werden, da auch das zwischenzeitliche Geschehen zwischen den Erhebungszeitpunkten, Testzeiteffekt, für die auftretenden Effekte verantwortlich sein kann. Beispiel Ende. Weiterhin ist die Generalisierbarkeit auf andere Kohorten bzw. Generationen fraglich. Da nur eine Kohorte erfasst wird, ist unklar, ob man die Ergebnisse auf spätere Kohorten gleichen Alters übertragen kann. Hier könnte allenfalls durch Replikationsstudien festgestellt werden, ob eine Übertragbarkeit auf nachfolgende Generationen möglich ist. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es bei einer Längsschnittmethode zu selektiven Stichprobenveränderungen kommen kann. Typischerweise gelingt es nicht, alle Individuen einer Stichprobe über die Zeit weiter zu verfolgen. Beispiel: Beispielsweise kann es durch Desinteresse, Umzug, Krankheit oder Tod zu Stichprobenveränderungen kommen, die sich systematisch auf die Ergebnisse auswirken können. Wenn beispielsweise eine Längsschnittstudie zu Gesundheitsfragen im Erwachsenenalter durchgeführt wird, kann es von Bedeutung sein, wenn die Stichprobe mit zunehmendem Alter durch Krankheit oder Tod verändert wird, da möglicherweise nur noch die besonders gesunden Personen teilnehmen. Hinzu kommt, dass schon die Ausgangsstichprobe selektiert sein kann, da sich vielleicht nur Menschen mit bestimmten Merkmalen dazu bereit erklären, an einer Längsschnittstudie, die über einen längeren Zeitraum läuft und mehrere Erhebungen umfasst, teilzunehmen. Beispiel Ende. Um die Ergebnisse angemessen interpretieren zu können, sollte die Ausgangsstichprobe bei einer Längsschnittmethode möglichst repräsentativ für die Grundgesamtheit sein. Darüber hinaus sollte es bei den weiteren Erhebungen nicht zu selektiven Stichprobenveränderungen durch den systematischen Ausfall von Personen mit spezifischen Merkmalen kommen. Weiterhin ist zu bedenken, dass Längsschnittuntersuchungen im Vergleich zu Querschnittuntersuchungen recht aufwendig sind. Es ergibt sich ein hoher Personalbedarf über einen längeren Zeitraum, weil mehrere Erhebungszeitpunkte vorliegen. Hinzu kommt das Erfordernis, die Stichprobe über einen längeren Zeitraum hinweg zu erhalten. Als mögliche Probleme sind in diesem Zusammenhang Schulwechsel, Ortswechsel oder das Nichteinhalten von Terminen zu nennen. Bei Längsschnittuntersuchungen im Schulalter kann sich beispielsweise das Problem ergeben, dass beim Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule die bestehenden Klassenverbände aufgelöst werden, sodass es sehr schwierig wird, die Schüler längsschnittlich weiterzuverfolgen. Trotz der vielfältigen Nachteile und Probleme ist dennoch davon auszugehen, dass intraindividuelle Entwicklungsveränderungen, mit denen sich die Entwicklungspsychologie per Definition vorrangig befasst, am ehesten mit längsschnittlichen Methoden zu erfassen sind. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Längs- und Querschnittmethoden nicht immer zu gleichen Ergebnissen gelangen. Insbesondere das mögliche Auftreten von Testungseffekten bei Wiederholungsmessungen, wie sie im Längsschnitt notwendig sind, ist gut dokumentiert. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Ergebnisdifferenzen bei Längs- und Querschnittuntersuchungen. Exkurs: Ergebnisdifferenzen bei Längs- und Querschnittuntersuchungen. Als klassisches Beispiel für Ergebnisdivergenzen kann die Messung der Intelligenz über das Alter hinweg gelten. Hier zeigte sich nach Angaben von Trautner 1992 in Querschnittuntersuchungen typischerweise ein deutlicher Intelligenzabfall, während die Intelligenz in Längsschnittuntersuchungen relativ konstant blieb. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Wie schon ausgeführt wurde, sind bei der Querschnittmethode Alters- und Kohorteneffekte konfundiert. Im Querschnitt werden unterschiedliche Kohorten bzw. Generationen miteinander verglichen. Die einzelnen Kohorten bzw. Generationen wiederum waren unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen ausgesetzt. Dadurch, dass die Schulbildung insgesamt zugenommen hat, schneiden die jüngeren Kohorten besser ab als die älteren. Es wird dadurch im Querschnitt der Anschein erweckt, dass die Intelligenz über das Alter hinweg absinkt. Im Längsschnitt dagegen wird eine spezifische Kohorte weiterverfolgt. Eine Konfundierung mit unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen erfolgt nicht. Dadurch tritt ein Intelligenzabfall hier nicht in Erscheinung. Exkurs Ende. Abschnitt 3.3 Konvergenzmodell. Da Längsschnittuntersuchungen sehr zeitaufwendig sind, wurde bereits von Bell 1953 eine Alternative vorgeschlagen, die aus einer Kombination von Längs- und Querschnitt besteht. Teiluntersuchungen werden so miteinander kombiniert, dass ein zusammengesetzter, sich teilweise überlappender Gesamtlängsschnitt entsteht. Das Grundprinzip des Konvergenzmodells, auch als Kohortensequenzmodell bezeichnet, ist in Abbildung 3.2 des gedruckten Buches zusammengefasst. Beispiel: Betrachtet man noch einmal das Beispiel der intellektuellen Leistungsfähigkeit, so könnte man beispielsweise 8, 10, 12 und 14-Jährige jeweils über einen Zeitraum von 2 Jahren wiederholt untersuchen. Am Ende des Untersuchungszeitraums sind die 8-Jährigen dann 10 Jahre alt, die 10-Jährigen 12 Jahre bis hin zu den 14-Jährigen, die 16 Jahre alt sind. Die Idee ist nun, die einzelnen Teillängsschnitte zu einem Gesamtlängsschnitt zu verbinden, der dann das gesamte Altersspektrum von 8 bis 16 Jahren umfasst. Voraussetzung für die Verbindung der einzelnen Teilstichproben ist dabei jedoch, dass die Mittelwerte an den Stichprobenübergängen keine deutlichen Abweichungen voneinander erkennen lassen. Erst wenn sich hier keine Diskrepanzen ergeben, kann man davon ausgehen, dass eine hinreichende Konvergenz besteht, die die Zusammenfassung zu einem Gesamtlängsschnitt rechtfertigt. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass Kohorten- und Testungseffekte nicht auftreten, da sie zu Diskrepanzen an den Stichprobenübergängen geführt hätten. Insgesamt ergibt sich durch dieses Erhebungsdesign eine deutliche Zeitersparnis gegenüber einer klassischen Längsschnittstudie. Beispiel Ende. In dem eben dargestellten Beispiel gibt es 2 Stichproben, für die Erhebungen im Alter von 10 Jahren vorliegen. Bei der ersten Stichprobe handelt es sich um die Stichprobe, die mit 8 Jahren erstmals erhoben wurde und die dann längsschnittlich weiterverfolgt wurde bis zu der wiederholten Messung mit 10 Jahren. Die 2. Stichprobe wurde erstmals untersucht, als die Kinder der ersten Stichprobe 8 Jahre alt waren. Auch hier handelt es sich um 10-Jährige, die jedoch in diesem Alter erstmals untersucht wurden und dann längsschnittlich weiterverfolgt wurden. Um nun die 1. und die 2. Stichprobe miteinander verbinden zu können, müssten beide Stichproben im Alter von 10 Jahren vergleichbare Messwerte aufweisen. Ist dies nicht der Fall, könnten beispielsweise Testungseffekte dafür verantwortlich sein, da die 1. Stichprobe ja mehrfach untersucht wurde, während bei der 2. Stichprobe nur eine Erhebung stattfand. Das Konvergenzmodell kann eine gute Alternative zu reinen Querschnittuntersuchungen darstellen, da der Aufwand vergleichsweise gering ist. Dies gilt vor allem dann, wenn umfangreiche Längsschnittuntersuchungen nicht möglich sind. Einige Nachteile von reinen Querschnitt- und Längsschnittmethoden lassen sich dadurch vermeiden. Aus Platzgründen konnten an dieser Stelle nur die grundlegenden Erhebungspläne vorgestellt werden. Es gibt eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten, die die Aussagefähigkeit der Grundpläne erhöhen. So lassen sich beispielsweise bei Längsschnittstudien zusätzliche Kontrollgruppen einführen, um mögliche Testungseffekte zu erfassen. Die Entscheidung für einen konkreten Erhebungsplan ist jeweils im Kontext der konkreten empirischen Fragestellung zu treffen. Neben der Entscheidung für einen Erhebungsplan besteht ein weiteres methodisches Problem in der Entwicklungspsychologie darin, die Datenerhebungsmethode so zu gestalten, dass sie den Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen gerecht wird. Gerade in den jüngeren Altersgruppen bestehen nur unzureichende Möglichkeiten, das eigene Erleben zum Ausdruck zu bringen. Will man beispielsweise im Säuglingsalter etwas über interne Verarbeitungen erfahren, so wird man nach Alternativen zum Sprachausdruck suchen müssen. Auch in späteren Entwicklungsabschnitten sind die sprachlichen Ausdruckmöglichkeiten zunächst begrenzt, sodass Datenerhebungsverfahren an die vorhandenen Kompetenzen anzupassen sind. Im Folgenden soll dementsprechend auf Möglichkeiten einer altersadäquaten Datenerhebung in der Entwicklungspsychologie eingegangen werden. Hierzu auch Lohaus 2007. Abschnitt 3.4 Datenerhebungsmethoden in der frühen Kindheit. Vor allem im Säuglingsalter kann sprachliche Kommunikation zur Datenerhebung noch nicht genutzt werden. Daher sind in diesem Altersbereich Beobachtungsverfahren die hauptsächlich genutzte Datenerhebungsmethode. In den letzten Jahrzehnten sind in der Säuglingsforschung vor allem durch Beobachtungen in experimentellen Kontexten entscheidende Fortschritte erzielt worden. Dies bedeutet, dass systematisch Stimuli eingesetzt werden und die Reaktion des Säuglings auf die Stimuli beobachtet wird. Im Folgenden sollen zunächst die wichtigsten Datenerhebungsmethoden für das Säuglingsalter beschrieben werden. Es handelt sich um das Präferenzparadigma, das Habituations-Dishabituationsparadigma, das Erwartungs-Induktionsparadigma, das Erwartungs-Enttäuschungsparadigma sowie das Paradigma der verzögerten Nachahmung, siehe auch Deutsch und Lohaus 2006. Präferenzparadigma. Beim Präferenzparadigma werden dem Säugling zwei oder mehr Stimuli präsentiert. Und aus der Reaktion des Kindes wird auf seine Präferenz für einen der Stimuli geschlossen. So können dem Säugling beispielsweise Gesichter mit typisch und untypisch zusammengesetzten Gesichtspartien gezeigt werden und aus seinem Blickverhalten kann dann seine Präferenz erkannt werden, wie zum Beispiel Slaughter und Heron 2004 gezeigt haben. Das Präferenzparadigma wird vorwiegend bei visuellem und akustischem Stimulusmaterial eingesetzt, kann jedoch auch bei Geruchs- oder Geschmacksstimuli Verwendung finden. Auch das Reaktionsspektrum kann recht breit sein. So ist der Einsatz von Blick- oder Körperbewegungen ebenso denkbar wie der Einsatz physiologischer Messungen. Da orale Aktivitäten im Säuglingsalter einen recht großen Stellenwert besitzen, wurden beispielsweise auch Saugreaktionen von Säuglingen zur Bestimmung von Präferenzen eingesetzt. Der Säugling kann dabei durch Steigerung oder Senkung der Saugfrequenz, je nach experimenteller Voreinstellung, das Erscheinen eines präferierten Stimulus, zum Beispiel eine präferierte Melodie, kontrollieren. Er kann damit also auch ohne sprachliche Kommunikation Auskunft über seine Präferenzen geben. Habituations-Dishabituationsparadigma. Die Grundidee beim Habituations-Dishabituationsparadigma besteht darin, dem Säugling eine Reihe gleichartiger Stimuli wiederholt darzubieten, bis eine Reizgewöhnung, Habituation, eingetreten ist. Wird nun ein Reiz präsentiert, den der Säugling als abweichend wahrnimmt, kommt es zu einer Orientierungsreaktion. Der Säugling schaut wieder länger auf den neuen Reiz. Auch die physiologischen Reaktionen weisen wieder auf eine erhöhte Aufmerksamkeit hin, was sich beispielsweise an einer sinkenden Herzrate erkennen lässt. Siehe dazu auch die Abbildungen 3.3 sowie 3.4 im gedruckten Buch. Aus dem Auftreten einer Orientierungsreaktion lässt sich nun schließen, dass der Säugling den neuen Stimulus von den bekannten Stimuli, an die er sich bereits gewöhnt hatte, unterscheidet. Das Habituations-Dishabituationsparadigma bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die nicht auf den Nachweis einer Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Stimuli beschränkt sind. Es kann vielmehr auch um die Unterscheidung zwischen Reizklassen gehen, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen verschiedenen Tierklassen wie Vögeln und Säugetieren. Das Habituations-Dishabituationsparadigma kommt mittlerweile in einer Vielzahl von Studien zum Einsatz, um die kognitiven Kompetenzen von Säuglingen zu analysieren. Erwartungsinduktionsparadigma. Beim Erwartungsinduktionsparadigma, auch als Assoziationslernen bezeichnet, werden beim Säugling durch die Präsentation von Stimuli bestimmte Erwartungen erzeugt. Dem Säugling werden Reizserien gezeigt und er soll Relationen erkennen, die in der Reizserie enthalten sind. Ob die Relationen erkannt wurden, lässt sich dann durch Beobachtung seines Verhaltens erkennen. Beispiel: Dem Säugling werden beispielsweise Serien von Stimuli gezeigt, die abwechselnd auf der linken und rechten Seite eines Bildschirms erscheinen. Wenn der Säugling die Regel erkannt hat, wird er nach einigen Durchgängen antizipierend seinen Blick auf die Bildschirmseite richten, auf der er den Reiz als nächstes erwartet. Durch Messung der Reaktionszeiten lässt sich dann darauf schließen, dass der Säugling die Relation zwischen den Stimuli erkannt hat. Das Paradigma kann also genutzt werden, um die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Kontingenzen zwischen Stimuli zu überprüfen. Beispiel Ende. Es kann sich dabei um Kontingenzen zwischen Stimuli, umweltbasierte Kontingenzen, oder um Kontingenzen zwischen Stimuli und eigenem Verhalten handeln, verhaltensbasierte Kontingenzen. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung verhaltensbasierter Kontingenzen kann beispielsweise mit einem Mobile überprüft werden, das am Bein des Säuglings befestigt wird, wie zum Beispiel bei Gross, Hain, Herbert und Sowerby 2002. Wenn der Säugling einen Zusammenhang zwischen seinen Beinbewegungen und den Bewegungen des Mobiles erkennt, ist dies an einer Zunahme des Strampelns erkennbar. Erwartungsenttäuschungsparadigma. Das Erwartungsenttäuschungsparadigma beruht auf der Annahme, dass bereits im Säuglingsalter Erwartungen über eintretende Ereignisse vorliegen können. Die Grundidee besteht dabei darin, dass diese Erwartungen erkennbar werden, wenn etwas geschieht, das den Erwartungen widerspricht. Die Erwartungsenttäuschung wird dann beispielsweise dadurch beobachtbar, dass die Säuglinge die unerwarteten Ereignisse länger betrachten oder Anzeichen von Verunsicherung zeigen. Beispielsweise zeigen sich Verhaltenserwartungen in der Interaktion eines Säuglings mit seiner Mutter. Wenn diese Verhaltenserwartungen durch die Mutter enttäuscht werden, reagiert der Säugling mit Verunsicherung und einer Abnahme des Lächelns. Vergleich dazu Heinz und Muir 1996 oder auch Nadel, Karchen, Cavella, Markelli und Plenty Reservat 1999. Auch andere unerwartete Ereignisse, wie ein Ball, der über dem Boden springt und dann durch einen Trick plötzlich in der Luft bleibt, ohne weiterzuspringen, führen zu erhöhten Aufmerksamkeitsreaktionen und dadurch zu längerer Betrachtung des Ereignisses. Die Verhaltensreaktionen des Säuglings weisen darauf hin, dass er offenbar über bestimmte Erwartungen verfügte, die nun nicht eingetreten sind. Paradigma der verzögerten Nachahmung. Die Grundidee des Paradigmas der verzögerten Nachahmung besteht darin, Kindern eine Modellhandlung zu zeigen, die beispielsweise an bestimmten Objekten durchgeführt wird. In einem mehr oder minder großen zeitlichen Abstand erhalten dann die Kinder die Gelegenheit, die Modellhandlung ebenfalls durchzuführen. Wenn dies gelingt, kann daraus geschlossen werden, dass das Kind die Modellhandlung gespeichert hatte. Durch eine Variation des zeitlichen Abstandes lässt sich feststellen, über welche Zeiträume hinweg die Handlung gespeichert werden konnte. Dieses Verfahren erfordert, anders als die anderen vorgestellten Paradigmen, motorische Reproduktionsfähigkeiten seitens des Kindes. Daher ist ein Einsatz erst ab einem Alter von etwa 6 Monaten möglich, wie Barr, Doden und Hain 1996 gezeigt haben. Das Haupteinsatzgebiet ist bei diesem Verfahren in der Lern- und Gedächtnisforschung zu sehen. Die bisher dargestellten Untersuchungsparadigmen beziehen sich auf Beobachtungen in experimentellen Kontexten. Davon abzugrenzen sind Beobachtungen, bei denen keine experimentellen Untersuchungsparadigmen zum Einsatz gelangen, zum Beispiel die Beobachtung des Spielverhaltens von Kindern in natürlichen Situationen oder des Interaktionsverhaltens von Kindern mit ihren Eltern. Es geht hierbei typischerweise um die Beobachtung von Verhaltenssequenzen. Dabei kann unterschieden werden, ob die gesamte Verhaltenssequenz Gegenstand ist oder Ereignis- bzw. Zeitstichproben gezogen werden. Im Fall von Ereignisstichproben wird nur dann beobachtet, wenn ein zuvor festgelegtes Ereignis auftritt, zum Beispiel wenn das Kind sich aggressiv verhält, während im Fall von Zeitstichproben in bestimmten Zeitintervallen beobachtet wird, zum Beispiel nur an 3 Zeitpunkten innerhalb des Vormittags. Bei diesen Beobachtungsverfahren werden häufig Kategoriensysteme oder Schätzurteile, Einschätzungen der Häufigkeit oder Intensität von Verhaltensweisen, eingesetzt, um die Beobachtungen zu systematisieren. Abschnitt 3.5. Datenerhebungsmethoden in späteren Entwicklungsabschnitten. In der Regel geht die Entwicklung des Sprachverständnisses den Kompetenzen zur Sprachproduktion voraus. Daher können relativ frühzeitig neben Beobachtungsverfahren auch Datenerhebungsmethoden zum Einsatz gelangen, die lediglich ein Sprachverständnis erfordern. Dazu gehören beispielsweise Sortieraufgaben, bei denen ein Material nach bestimmten Kriterien sortiert werden soll, wie beispielsweise bei Aufgaben zur multiplen Klassifikation, bei denen Klötzchen nach Farbe und Größe zu ordnen sind. Höhere Anforderungen stellen dagegen Datenerhebungsmethoden, die sowohl Sprachverständnis als auch Sprachproduktionskompetenzen erfordern. Hierzu gehören beispielsweise Interviewtechniken, die in frühen Entwicklungsphasen Anpassungen an die sprachlichen Kompetenzen der Kinder erfordern. Darüber hinaus sollte die Interviewsituation so gestaltet sein, dass die emotionale Anpassung an die Untersuchungssituation erleichtert, das wahrgenommene soziale Gefälle zum in der Regel erwachsenen Interviewer reduziert und das Kommunikationsverhalten eines Kindes gefördert wird. Die emotionale Anpassung an die Untersuchungssituation kann beispielsweise durch die Vorschaltung von Aufwärmphasen erleichtert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass vor der Datenerhebungsphase eine Spielphase stattfindet, in der das Kind sich an eine möglicherweise ungewohnte Situation, zum Beispiel die fremde Umgebung oder die Interaktion mit einem fremden Erwachsenen, gewöhnen kann. Auch sogenannte Ersatzbindungsobjekte, wie das Lieblingskuscheltier des Kindes, können dabei hilfreich sein, da sie dem Kind möglicherweise mehr Sicherheit geben können. Siehe dazu Becker, Lohaus, Frebel und Kiefert, 2002. Das wahrgenommene soziale Gefälle zu dem in der Regel erwachsenen Untersucher kann beispielsweise dadurch reduziert werden, dass Sichtbarrieren wie Puppentheaterkulissen oder Spieltelefone eingesetzt werden, um einen unmittelbaren Sichtkontakt zu vermeiden. Auch Befragungen mit Hilfe von Puppen sind denkbar, da auch hier der Befragende in den Hintergrund rückt. Grundsätzlich geht es dabei darum, den erwachsenen Untersucher weniger deutlich in Erscheinung treten zu lassen. Mit Maßnahmen zur Förderung des Kommunikationsverhaltens soll es Kindern erleichtert werden, ihre Denkinhalte zu kommunizieren. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Denkinhalte nicht verbal, sondern gestalterisch zum Ausdruck zu bringen. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Besonderheiten von Rollen- und Puppenspieltechniken. Hier geht es vor allem darum, alternative Kommunikationsformen anzubieten, falls die sprachlichen Kompetenzen noch unzureichend sind. Exkurs: Besonderheiten von Rollen- und Puppenspieltechniken. Obwohl Rollen- und Puppenspieltechniken sicherlich eine gute Eignung als kindgerechte Datenerhebungsmethoden besitzen, ist auf der anderen Seite zu bedenken, dass sie gleichzeitig viel Raum für Fantasie und Fiktion bieten. Dies ließ sich in einer Studie zeigen, in der als Ausgangssituation einem Kind ein Wasserglas herunterfiel, das auf dem Boden zersprang. Siehe dazu Lohaus, 1986a im Literaturverzeichnis. Ein Teil der Vorschulkinder wurde im Interview nach der Reaktion der Mutter befragt, während andere Kinder die mütterliche Reaktion im Rollenspiel oder im Puppenspiel darstellen sollten. Es zeigte sich, dass die gespielten Reaktionen signifikant von den im Interview beschriebenen Reaktionen abwichen. So wurden die Kinder im Rollen- und Puppenspiel wesentlich häufiger von ihren Müttern bestraft, als dies im Interview angegeben wurde, wo die Mütter deutlich verständnisvoller reagierten. Gleichzeitig gaben die Kinder an, dass die im Interview berichteten Reaktionen stärker mit den tatsächlichen mütterlichen Reaktionen übereinstimmen. Es ist also damit zu rechnen, dass Datenerhebungen, die sich auf Rollenspiel oder Puppenspiel stützen, in erhöhtem Maße fiktive Elemente enthalten. Exkurs Ende. Ein Grundproblem bei der Wahl von Datenerhebungsmethoden besteht darin, dass auch die Fähigkeit zum Umgang mit der Methode einem Entwicklungsprozess unterliegen kann. Wenn jüngere Kinder noch Schwierigkeiten mit einer Methode, wie beispielsweise der Nutzung von Schätzskalen haben, ältere aber nicht mehr, dann bilden die Daten nicht nur die angezielten Inhalte, sondern auch die Kompetenz zum Umgang mit einer Datenerhebungsmethode ab. Die Datenerhebungsmethode muss also so gewählt sein, dass alle einbezogenen Altersgruppen gleichermaßen damit umgehen können.